Crime Report Hannover. Dem Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast der Neuen Presse Hannover.
Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von visit-hannover.com. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier berichten Journalistinnen und Journalisten der Hannoverschen Neuen Presse über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen, als Reporter oder Reporterin aus dem Gerichtssaal und auch darüber hinaus. Heute bei uns im Podcaststudio ist Thomas Nagel. Bei der Neuen Presse berichtest du aus den Gerichtssälen. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, Rolf.
Ebenfalls bei uns zu Gast ist Matthias Waldraff, Rechtsanwalt und Strafverteidiger aus Hannover. Willkommen und danke, dass Sie bei uns sind.
Sehr gern.
Gemeinsam wollen wir heute über einen Fall reden, der weit über die Grenzen Hannovers Schlagzeilen gemacht hat. Ein Fall, der so vielschichtig ist, dass man eigentlich mehrere Folgen machen müsste. Es geht um Menschen, die sterbenskrank sind. Es geht um Sterbebegleitung, um die Gabe von potenziell tödlichen Schmerzmitteln, um tote Patientinnen und Patienten und es geht um das Schicksal einer Medizinerin.
Therapie oder Mord? Der Fall Dr. Mechthild Bach.
Wieder ein 16-Stunden-Tag. Wieder kümmert sich Mechthild Bach bis spät in die Nacht um ihre Patienten, die unheilbar an Krebs erkrankt sind. Die Ärztin setzt sich intensiv mit dem Leben und dem Sterben auseinander. Nach dem Medizinstudium legt sie ihren Schwerpunkt auf die Krebsmedizin. Als Internistin betreibt sie seit 1989 eine eigene Praxis. In der Paracelsus-Klinik in Langenhagen unterhält sie Belegbetten.
Es ist ihr Ziel, ihren sterbenskranken Patienten einen angst- und möglichst schmerzfreien Abschied aus dem Leben zu bereiten. Das ist Anfang der 2000er Jahre nicht einfach. Die Palliativmedizin steckt in Deutschland noch in den Anfängen und in der Region Hannover gibt es keine derartigen Angebote. So wird Mechthild Bach die inoffizielle Anlaufstelle für unheilbar Kranke.
Andere Krankenhäuser überweisen an sie die hoffnungslosen Fälle. Kollegen schätzen die Ärztin wegen ihres Einfühlungsvermögens. Patienten und Angehörige halten große Stücke auf sie. Patienten, die sich aus ihrer Sicht am Lebensende befinden, gibt sie hohe Dosen Morphium und Beruhigungsmittel. Der übermäßige Morphiumverbrauch, einhergehend mit einer hohen Zahl an Verstorbenen, fällt dem medizinischen Dienst der Krankenkassen auf.
Ein ungeheuerlicher Verdacht kommt auf. Die Ärztin soll in 78 Fällen den Tod ihrer Patienten beschleunigt haben. Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmt Patientenakten und erhebt am 28. Juli 2005 Anklage. Sie soll sich in 8 Fällen des Totschlags schuldig gemacht haben. Später wird die Anklage auf 13 Fälle erweitert.
Doch die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft ziehen sich hin. Es dauert Jahre, bis der gerichtliche Sachverständige sein Gutachten fertiggestellt hat. Erst im Februar 2008 beginnt der Prozess gegen Mechthild Bach.
Doch 6 Monate später platzt die Verhandlung, weil ein Richter schwer erkrankt ist.
Der Fall spaltet die Öffentlichkeit. Für die einen ist Mechthild Bach ein Engel in Weiß, jemand, der sich der Todgeweihten annimmt.
Für die anderen ein Todesengel, der wahllos Leben nimmt.
Im Oktober 2009 beginnt der Prozess gegen die Krebsärztin erneut.
Der Gerichtsprozess entwickelt sich zum Schlagabtausch der Gutachter. Die Verhandlung zehrt die Ärztin aus. Die ehemals taffe Frau zerbricht innerlich. Der 18. Januar 2011 wird zum Schicksalstag für Mechthild Bach. Es ist der 50. Verhandlungstag, ein Mittwoch. In einem Zwischenfazit stellt die Schwurgerichtskammer fest, dass sie die Vorwürfe gegen die Ärztin für bewiesen hält. In 2 Fällen habe sie sich sogar des Mordes schuldig gemacht. Sie? Die aufopferungsvolle Ärztin, eine Mörderin? Diesen Vorwurf kann sie nicht ertragen. Am 24. Januar 2011 setzt sich die 61-Jährige an den Schreibtisch in ihrem Zuhause in Bad Salzdetfurt und schreibt eine Abschiedsmail an ihre Freunde.
Vielen Dank für eure Unterstützung. Mein Gehen ist kein Schuldeingeständnis. Aber ein Leben im Gefängnis, Ein Leben ohne Patienten, das ist für mich kein Leben. Ich wünsche euch von Herzen alles Gute, Mechthild.
Dann setzt sie ihrem Leben mit einer Injektion aus Valium und Morphin ein Ende.
Mechthild Bach ist tot. Ein tragischer Fall mit, so scheint es, Verlierern auf beiden Seiten. Meine erste Frage geht sowohl an dich, Thomas, als auch an Sie, Herr Waldraff. Ist Mechthild Bach eine Mörderin?
Wenn man sich das Fazit, Zwischenfazit der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Hannover anschaut, dann ist sie eine Mörderin im juristischen Sinne. Ich persönlich habe meine Zweifel, sie mit einem gewöhnlichen Mörder, Totschläger zu vergleichen.
Herr Waldraff, wie sehen Sie das?
Mechthild Bach ist und war keine Mörderin. Mechthild Bach hat beseelt von einem Ansatz der ganzheitlichen Medizin kommend ein einziges Ziel gehabt, ihren ohnehin dem Tod geweihten Patientinnen und Patienten ein würdevolles und schmerzfreies Sterben zu ermöglichen, lange bevor die Gesellschaft es hier in Deutschland umgesetzt hat, und sie ist Opfer und nie Täterin gewesen.
Okay, sehr gegensätzliche Ansichten. Bevor wir die diskutieren, würde ich gerne nochmal fragen, Thomas, du hast über den Fall geschrieben. Was ist dir dabei am meisten im Gedächtnis geblieben?
Das war in der Tat ein sehr außergewöhnlicher Fall, weil unglaublich der Prozess die Ermittlungen sehr lange gedauert haben. Der erste Prozess ist geplatzt. Der zweite Prozess dauerte dann, glaube ich, auch nochmal 50 Verhandlungstage. Für mich war das Bemerkenswerte, dass schon im Vorfeld des Prozesses, also im sozusagen sogenannten Zwischenverfahren, sehr viel an die Öffentlichkeit getreten ist. Ich habe mit recht vielen Ärzten gesprochen, die in dem Fall irgendwie als Gutachter, Sachverständige aufgetreten sind. Und wir haben da schon seit 2003 immer wieder berichtet. 2008 war der erste Prozess. Ja, das war so für mich anfangs erstmal das sehr Außergewöhnliche.
Wie hast du die Atmosphäre im Prozess erlebt? Immerhin ging es ja nicht nur um das scheinbare Fehlverhalten oder Fehlverhalten einer Medizinerin, sondern es ging ja vor allen Dingen auch um tote Patienten.
Die Atmosphäre im Prozess war geprägt von der zum Teil auch schrillen Auseinandersetzung der Gutachter. Auf der einen Seite Professor Zenz, Gutachter der Staatsanwaltschaft, und Professor Duziak, Sachverständiger der Verteidigung, die sich in fachlichen Fragen zum Teil diametral gegenüberstanden und man zum Teil sehr ratlos diese Verhandlung verfolgt hat. Andererseits gab es sehr viele Besucher bei dem Prozess. Ich habe dann immer wieder mal außerhalb der Verhandlung mit einigen Leuten gesprochen. Das waren größtenteils ehemalige Patienten von Frau Bach. Und die haben überhaupt nicht verstanden, was in dem Prozess verhandelt wird. Und die waren sozusagen sehr auf Seiten von Dr. Mechthild Bach. Und sie haben auch gar nicht reflektiert, warum es zu diesem Prozess gekommen ist. Das hat mich wiederum ein wenig ratlos dastehen lassen.
Kommen wir nochmal zu der Person Mechthild Bach. Herr Waldraff, Sie haben Frau Bach verteidigt. Können Sie uns sagen, was ist Frau Bach für ein Mensch gewesen? Wenn man Fotos von damals sieht, dann sieht man eine sehr zierliche Frau, eine sehr gepflegte Frau mit einer Brille, Kleidung sehr, sehr doch konservativ vielleicht. Sie wirkte immer so ein wenig in sich gekehrt. Was können Sie uns über den Mensch Mechthild Bach sagen?
Dr. Mechthild Bach war, bevor diese Prozesslawine auf sie zukam, eine sehr starke und taffe Frau, hatte ursprünglich Mathematik studiert und ist dann durch die schwere Krebserkrankung ihrer Mutter in die Medizin gewechselt. Es war damals eine Zeit, das muss man realisieren, in der hier im Norden und in Deutschland es eine Palliativmedizin so gut wie nicht gab. Es gab auch keine Hospize, in denen Menschen friedlich sterben konnten. Aber sie hat das, war beseelt von dem Gedanken, den Menschen, die sie aus ihrer Praxis in Langenhagen sehr, sehr gut kannte. Viele waren dann ja auch in der Sterbephase in der Klinik, Paracelsus-Klinik, ihnen dieses Schmerz- und friedvolle Sterben zu ermöglichen. Und deshalb hatte sie auch, genau deshalb waren da so viele Patienten und deshalb gab es da auch eine sehr hohe Sterberate und deshalb gab es dort auch diese Auffälligkeiten mit dem Morphin.
Das heißt, aus Ihrer Sicht ist Mechtild Bach ein Mensch, der auf jeden Fall eine sehr hohe Hilfsbereitschaft hat, ein sehr hohes soziales Verhalten gegenüber Menschen, die schwer erkrankt sind?
Mechtild Bach hat dafür gelebt. Mechtild Bach hat auf eigene Kinder verzichtet, weil sie sagen, meine Kinder sind die Patienten. Mechtild Bach, wenn sie mal sich ein Konzert gönnte und einen stillen Anruf bekam, ist aus dem Konzert raus und zu den Patienten in die Praxis oder in die Klinik oder nach Hause gefahren. Sie hat gelebt für ihre Patientinnen und Patienten. Sie hat die besten Anwälte zunächst beauftragt in München, Professor Dr. Dr. Ulsenheimer, der auch völlig, völlig baff war, als auf einmal aus Bochum die ersten Gutachten von Dr. Zenz kamen und hat dann sofort dafür gesorgt, dass Mechtild Bach und die Verteidigung einen mindestens gleichgewichtigen Gegengutachter bekamen, Herrn Professor Dr. Duziak von der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt, der 30 Jahre Todesbegleitung hinter sich hatte im Krankenhaus. Und der hat diese Gutachten von Zenz auseinandergenommen. Es hat nur keine Wirkung gehabt. Und es wurde trotzdem angeklagt. So begann das ganze Drama, was sich dann immer weiter steigerte.
Ich würde noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Und zwar, wir haben gehört, auch in der Fallbeschreibung, bis zum Prozessauftakt des ersten Prozesses hat es 5 Jahre gedauert. Es sind also wirklich viel Zeit ins Land gegangen. Aus juristischer Sicht, warum ist das so? Gibt es da keine Grenzen, wo man sagen kann, es muss innerhalb von dem Zeitraum ein Verfahren auch eröffnet werden?
Es gibt Grenzen. Und die sind in diesem Falle nicht beachtet worden. Wir haben eine Menschenrechtskonvention, die regelt in Artikel 6, was zu geschehen hat. Erst recht, wenn Menschen auch noch unter Haftbedingungen starten. Mechtild Bach saß 4 Wochen in Untersuchungshaft. Das waren diese Bilder, als ihre Patientin am Knast in Hannover mit Rosen standen und demonstrierten für ihre Ärztin, die ihnen das Leben gerettet hatte. Es zog sich von Beginn an ein massiver Verstoß gegen Menschenrechte durch dieses Verfahren. Es gab einen Gutachter, der schreiben durfte, aufgrund meiner beruflichen Überlastung, und so haben Sie bitte Verständnis, ich brauche noch für die Gutachten. 2003 werden die Aufträge erteilt von der Staatsanwaltschaft Hannover und tatsächlich dann die letzten Gutachten, die zu der Ausweitung der Anklage von 8 auf 13 Fällen führten, 5,5 Jahre lang Zeit bekamen, diese Gutachten vorzulegen. Wir haben das zum Anlass diverser Befangenheitsanträge gemacht. Die sind alle abgeprallt. Das ist nicht toleriert worden. Und bis zum letzten Tag, auch das muss man sich vorstellen, war der Haftbefehl sogar im Raum, war nur außer Vollzug gesetzt. Sie ist bis zum letzten Tag ihres Lebens einmal die Woche zur Polizei gefahren, hat sich gemeldet.
Da würde ich eine kurze Zwischenfrage gerne stellen an den Juristen und nicht an den Verteidiger. Sie sind sehr emotional, was das angeht. Sie sagen, wir hatten überhaupt keine Chance, dort reinzugehen. Nichtsdestotrotz gab es ja nun eine Anzeige. Es gab eine Verfahrenseröffnung. Wieso stehen Sie natürlich klar als Verteidiger auf der Seite Ihrer Mandantin? Aber können Sie sich erklären, warum es so massiv das Gegeneinander dort gab? Warum sollte das so sein?
Erklären kann ich mir das nicht. erklären kann ich das, aber ich kann es nicht gutheißen. Wir haben hier die Situation praktisch von Beginn an, als es die Gutachten aus Bochum von Professor Zenz gab und die Gegengutachten von Professor Duziak aus Frankfurt, dass übrigens beide mit so dicken Lehrbüchern als Experten bundesweit anerkannt, beide gleichermaßen, sicher Duziak, der mit der größten Erfahrung und der Mann aus Bochum mit der höheren Eloquenz und der schauspielerischen Begabung, aber im Ergebnis zu völlig unterschiedlichen Überzeugung gelangten. Zenz Bochum sagt, das war letztlich dann auch die Position der Staatsanwaltschaft, daraufhin wurden die Anklagen aufgebaut, darauf, die Patienten sind alle gestorben durch eine Überdosis Morphin in Verbindung mit dem Beruhigungsmittel Diazepam, diesem berühmten Cocktail, so ließ es, wurde es immer geschrieben. Und Duziak sagte, in keinem der Fälle war das todesursächlich, sondern die Erkrankungen, die Vorerkrankungen, die waren ja alle todkrank. Das sind ja keine gesunden Menschen eingeliefert worden. Zwei Gutachter mit völlig unterschiedlichen Ergebnissen und von Anfang an so, deshalb gab es auch im Freundeskreis und Patientenkreis das Unverständnis, hat niemand begriffen, dass man sagt, im Zweifel für die Angeklagte.
Sprechen wir doch einfach mal über Gutachter. Aus juristischer Sicht, jetzt nicht aus Ihrer Sicht des Verteidigers, sondern aus anwältlicher Sicht, was ist eigentlich deren Aufgabe in einem Prozess?
Das Gesetz regelt das eindeutig und das haben auch alle anderen, vor allem die entscheidenden Gerichte, so einzuhalten, dass Gutachterinnen und Gutachter zu fachlichen Fragen, in denen das Gericht nicht in der Lage ist, aus eigener Kenntnis und Sachkenntnis zu entscheiden, Hilfe zu geben, Hilfestellung. Sie sind Gehilfinnen und Gehilfen des Gerichts und dann natürlich im Vorfeld auch der Staatsanwaltschaft zur Aufklärung medizinischer oder auch anderer fachlicher, anspruchsvoller Fragen Hilfestellung zu geben. Das ist die Aufgabe und das Gericht kann dann am Ende sagen, in dubio, im Zweifel, für die Angeklagte oder sagen, wir folgen einem Gutachter, egal aus welchen Gründen.
Sie haben gesagt, es gibt natürlich gegensätzliche Meinungen dort, was die Gutachter angeht. Thomas, wie hast du das erlebt? War das so? Wie kann man sich das vorstellen als jemand, der nicht dabei war?
Die Staatsanwaltschaft bezeichnet sich gerne mal als neutralste Behörde der Welt. Das heißt, sie hat kein Interesse daran, irgendjemanden vor Gericht zu stellen, aus Gründen, persönlichen oder sonstigen Gründen. Deswegen hat der Gutachter der Staatsanwaltschaft immer den Vorteil, dass er als neutraler gilt als ein Gutachter der Verteidigung. Prinzipiell ist es so, dass die Gutachten vor Gericht immer einen unglaublich hohen Einfluss haben auf das Gericht, weil die Richter müssen in medizinischen Dingen oder psychiatrischen Dingen den Gutachtern mehr oder weniger folgen, weil sie einfach keine Experten dafür sind. In dem Fall erinnere ich mich, im Fall Mechtild Bach war das sicherlich eine Zuspitzung des Gutachterstreits. Ich erinnere mich an ein Beispiel, da ging es um die Dosen von Morphin und Diazepam. Und Professor Duziak hat dann gesagt, da kommt nur ein Bruchteil, 10% der Dosen kommt überhaupt an, der Rest bleibt in den Kanülen,
also
in dem Plastik.
Der Gutachter der Verteidigung.
Genau. Ja. Daraufhin hat Professor Zenz, der Gutachter der Staatsanwaltschaft, nur mit den Schultern gezuckt, hat gesagt, ich tue was rein und sehe die Wirkung beim Patienten. Also gab es ein weiteres Gutachten, das hat dann ergeben, dass in der Tat 30% der Wirkstoffmengen nicht im Patienten ankommen, sondern in den Kanülen bleiben. Und wie gewichtet man das nun? Selbst die besten Experten konnten nicht genau sagen, wie viel Medikament kommt letztendlich im Patienten an. Und das zeigt eigentlich das komplette Dilemma, wenn sozusagen Gutachter eine so dominante Rolle in einem Strafverfahren bekommen.
Darauf wollte ich gerade kommen. Das heißt, wir sitzen in einem Fall, in der eine anerkannte Medizinerin, so scheint es, ohne eigenes Verständnis von der Situation zwischen die Fronten gerät, wo hoch dekorierte Gutachter sich mit einem Thema beschäftigen, das in Deutschland zu der Zeit, Sie hatten das schon gesagt, noch eher im Verborgenen ist. Es geht darum, dass Menschen, die schwer krank sind, sterben und wie sie sterben. Das hat dazu geführt, dass Frau Bach sehr auch im Licht der Öffentlichkeit stand. Es gab durchaus Medien, die Frau Bach als Todesengel bezeichnet haben, andere scheinbar auch als Heilige. Thomas, was kannst du uns sagen? Wie seid ihr damit umgegangen, dass ein Mensch in der Öffentlichkeit steht, der das während eines Prozesses tut, in dem noch überhaupt nicht klar ist, ist sie schuldig oder nicht?
Ich habe ja schon gesagt, dass das Besondere war, dass es eine Berichterstattung aus dem Zwischenverfahren gab, also als die Ermittlungen noch liefen. Und ich habe mich damals mit meiner Kollegin Annette Rose, die damals noch Gerichtsreporterin der Neuen Presse war, ich war damals ein bisschen sowas wie ihr Stellvertreter, und wir waren uns beide einig, dass es sicherlich keine Verurteilung wegen eines vorsätzlichen Tötungsdeliktes geben wird. Das war 2004. Ich hatte damals sicherlich noch nicht so viel Ahnung davon wie heute. Aber ich würde sagen, diese Meinung würde ich heute auch noch vertreten. Als Medium selber, denke ich, sind wir neutral mit dem Fall umgegangen. Ich hoffe mal nicht, dass da jetzt sehr viele Gegenstimmen rühren werden. Wir hatten 2003, da erinnere ich mich noch sehr genau dran, eine Titelgeschichte, die hieß Ich bin kein Todesengel. Das heißt, wir waren bei Frau Bach und hatten auch ein Foto von ihr. Der Fotograf hatte sie so ein wenig aus unterer Perspektive mit Blitzlicht fotografiert. Das Bild haben wir gebracht, zusammen mit dieser Zeile, ich bin kein Todesengel. Das Bild hatte aber so eine etwas unheimliche Wirkung, weil immer wenn man Leute von unten anblitzt, wirken sie so ein bisschen schemenhaft, geisterhaft. Und im Zusammenspiel mit diesem Foto und dieser Zeile war die Aussage natürlich genau gegenteilig. Und wir haben damals lange auch mit dem Chefredakteur Ulrich Neufert diskutiert, bringen wir das, wie bringen wir das, wir haben es dann letztendlich so gebracht. Ganz einfach, weil wir auch Mechthild Bach zu Wort kommen lassen wollten. Das war in der Tat auch ungewöhnlich, bei so einem schweren Vorwurf mit dem Betroffenen selber zu sprechen. Eigentlich kommt man nie an die Leute ran. Es war, glaube ich, gerade als sie wieder aus der Haft raus war. Und aber wie man, was ich schon beschrieben habe, wie man es macht als Medium, macht man es in so einem Fall eigentlich verkehrt. Ich glaube nicht, dass unsere Berichterstattung reißerisch war oder dass wir, wie man es uns ja manchmal unterstellt, aus Gründen der Auflage Leute sozusagen fertig machen. Das habe ich damals nicht so empfunden und empfinde ich auch heute nicht so. Das Verfahren hat sich eben, war insofern besonders, weil es von Anfang an eine große Öffentlichkeit gab, eine große mediale Öffentlichkeit.
Achtung! O-Ton. In der Berichterstattung zu Verbrechen oder Gerichtsprozessen nennen die Medien manchmal den vollen Namen von Tätern und Opfern. Manchmal liest man nur die Initialien, manchmal werden Namen auch geändert. Bei Fotos verhält es sich ähnlich. Welche Gründe hat das und warum ist das Vorgehen von uns Journalisten da nicht einheitlich? Darüber haben wir mit dem Berliner Medienrechtsanwalt Jörg Thomas gesprochen.
Wir müssen immer beim Strafverfahren die Unschuldsvermutung im Hinterkopf haben. Auf diese Belange muss die Presse natürlich entsprechend Rücksicht nehmen. Und so wurden Kriterien entwickelt für die Zulässigkeit der identifizierenden Berichterstattung, also die Berichterstattung über das Strafverfahren, bei der ich den jeweiligen Angeklagten oder Betroffenen erkennen kann. Kriterien sind hier etwa, ob er selber in die Öffentlichkeit gegangen ist, wie bekannt er ist, also ob wir es mit dem Bundeskanzler, einem Weltstar oder einem Adeligen zu tun haben, wie schwer die Tat selber ist, also haben wir es mit einem Ladendiebstahl oder mit einem Völkermord zu tun oder ob die Tatbegehung selber in irgendeiner Art und Weise besonders spektakulär war, was das öffentliche Interesse auslöst. Zu berücksichtigen ist auch der Schutz von gewissen Gruppen, wie etwa Jugendliche, Nicht umsonst wird tagen die Jugendstrafgerichte nicht öffentlich oder etwa schuldunfähige Täter. Auch da ist bei der Berichterstattung, insbesondere also bei der Erkennbarkeit, eine besondere Zurückhaltung gefragt. Um nun auf die Frage zurückzukommen, natürlich kann ich bei der Berichterstattung, um Verbote durch die Gerichte zu vermeiden, hier einen vermittelnden Weg einschlagen. Ich kann versuchen, hier mit Initialen zu arbeiten. Es wird aber meistens noch nicht dazu führen, dass das tatsächlich hinreichend anonym ist. Hier ist die Rechtsprechung relativ großzügig, weil sie davon ausgehen, dass hier die Erkennbarkeit im näheren Bekanntenkreis bereits reicht. Man kann damit arbeiten, dass man hier den Namen ändert und eben auch solche Punkte, markante Punkte, die zur Identifizierbarkeit des Betroffenen führen, dann einfach weglässt. Letztendlich beantwortet sich die Frage auch durch die extrem uneinheitliche Rechtsprechung der erstinstanzlichen Gerichte und ist somit auch eine finanzielle Frage. So eine einstweilige Verfügung auf Unterlassung ist relativ teuer. Wir reden da von 3.000 bis 8.000 Euro. Die kommen da schnell zusammen. Also wird sich der jeweilige Verlag auch so ein bisschen an die jeweilige Rechtsprechung in seiner Stadt orientieren. Letztendlich wird der Journalist hier seine Rechtsabteilung, seine Chefredaktion oder einen Fachanwalt zu dieser Frage befragen müssen.
Vielen Dank.
Ich glaube, in der Wahrnehmung der Person von Frau Bach gab es sozusagen eine Gruppe, die gesagt haben, ja, das ist eine Ärztin, die hat sich sehr eingesetzt für ihre Patienten, die steht völlig zu Unrecht vor Gericht. Es gab aber auch eine Gruppe, die gesagt hat, so wie Frau Bach das gemacht hat, so geht das nicht. Und ich neige eher der zweiten Gruppe zu, weil sie sich nicht mit Kollegen beraten hat. Sie hat auch nicht mit Angehörigen oder den Patienten selber gesprochen und hat doch sehr so aus einer Mischung aus Helfersyndrom, Selbstüberschätzung, dann doch dazu beigetragen, dass Leute früher als nötig gestorben sind.
Also da widerspreche ich ganz massiv und zwar nicht nur als Verteidiger, sondern unter Hinweis auf ein Faktum, das Mechthild Bach auch immer wieder selber auch über mich und Kollegen Wegner im Prozess erklärt hat. Sie hat einen fundamentalen Fehler begangen, nämlich sie hat nicht alles das schriftlich dokumentiert, was tatsächlich zwischen ihr, dem Patienten und auch Angehörigen besprochen worden war. Mechthild Bach hat dazu gesagt, das war ein riesiges Versäumnis, weil nämlich gerade der Gutachter aus Bochum und auch Herr Dr. Schwartau hier von MDK immer gesagt haben, was da nicht steht, hat nicht stattgefunden. Wenn wir zum Beispiel in normalen Mordprozessen einen Angeklagten hören und er sagt, das und das war so im Vorfeld des Erstechens oder des Erschießens, dann ist jedes Schwurgericht berufen zu prüfen, ob diese Einlassung des Angeklagten stimmt oder nicht. Das hat man im Fall Bach nicht getan. Man hat es schlicht negiert und gesagt, was nicht geschrieben steht, hat nicht stattgefunden. Das hat ihr das Genick gebrochen.
Ich möchte da kurz noch einhaken. Und zwar hieß es, dass sozusagen da keine Beweisaufnahme stattgefunden hat, um die mangelnde Dokumentation zu überprüfen. Es gab sehr viele Zeugenaussagen. Es gab auch zwei Töchter einer Verstorbenen, die Töchter haben gesagt, sie sind nicht gefragt worden, es sei auch mit ihrer Mutter nicht gesprochen worden. Die Mutter sei auch nicht so schwer erkrankt gewesen, dass man den Eindruck hatte, dass sie demnächst sterben müsste. Und ich meine, die Schwurgerichtskammer unter dem damaligen Richter, 50 Prozesstage, was hat man denn da gemacht? Also man hat sehr viele Zeugen gehört und der Eindruck der Kammer, die Frau Mechthild Bach hat halt nicht mit den Patienten, nicht mit den Angehörigen gesprochen, drängte sich schon auf. Und darauf stützte sich natürlich dann auch die Entscheidung der Schwurgerichtskammer.
Aber dazu kurz, wir haben damals den führenden zu Beginn der Entwicklung Palliativmediziner Deutschlands, Professor Radbruch, an der Universitätsklinik in Aachen gehört. Auch im Vorfeld der Anklage gab es schon ein Gutachten von ihm, das eindeutig zu dem Ergebnis kam, sie hat medizinisch keine Fehler begangen in der Medikation. Sie hat nicht hinreichend sauber dokumentiert.
Mechtelbach ist ja nun nicht die erste oder einzige Medizinerin gewesen, die sich in Deutschland mit schwerst- und sterbenskranken Patienten und Patientinnen auseinandersetzen musste. Und dort hatte man schon das Gefühl, dass das ein Fall ist, der auch deswegen so lange dauert und so von Gutachtern bestimmt wird, weil es eigentlich fast eine Art Musterprozess ist, weil es sowas eigentlich noch nicht gab. Wie weit spielt denn dieses Thema Palliativmedizin, vielleicht sogar assistierter Suizid eine Rolle? Was kann man da sagen, wenn wir von einer Zeit sprechen, in der ja tatsächlich viele Dinge ganz anders waren? Ist dieser Fall eine Art Musterprozess gewesen, der so sein musste, wie er war?
Ich glaube, dass er sehr stark bestimmte Interessen, unterschiedliche Interessen in der Medizin berührt hat. Auf der einen Seite gab es die Ärzte, die nach Erhebung der Anklage und Berichterstattung über diesen Prozess, der ja letztlich dann nach Anklage 8 Jahre andauerte, gesagt haben, wir sind völlig verunsichert. Was dürfen wir denn überhaupt noch? Wir trauen uns gar nicht mehr überhaupt was zu machen, den Menschen zu helfen, weil wir sonst auf der Anklagebank landen. Auf der anderen Seite gab es eine ziemlich starke Gegenfraktion, die auch gegen den Einsatz von Morphin in der Form ankämpfte, erst recht in Verbindung mit Beruhigungsmitteln, die da mitschwangen. Und es gab natürlich, ich habe den Vorsitzenden des Schwurgerichts Rosenbusch in hohem Maße stets geschätzt, bis zu diesem Finale hier. Und Frau Dr. Bach hat ihn sozusagen verehrt. Sie hat gesagt, dieser Mann, dem ich in die Augen gucke, der kann, der versteht mich, der weiß, was in mir vorgeht. Und genauso emotional aufgewühlt, weil es eben auch keine exakten rechtlichen Vorgaben gab für eine würdevolle, schmerzlindernde Sterbebegleitung. Das ist heute anders. Wir haben heute zumindest Richtlinien für eine passive Sterbebegleitung, nicht eine aktive, vorsätzliche. Aber wie Menschen mit Dosen auch von schmerzlindernden Medikamenten, die sind weit höher als die Frau Dr. Bach vorgeworfen wurden, begleitet werden dürfen, um den Sterbeprozess human zu gestalten. All das war damals noch ungeregelt. Es war eine völlig andere Zeit und es war der Anfang und der Beginn der Palliativmedizin in Deutschland und mit all den Unsicherheiten, die da waren. Und von daher hat Frau Dr. Bach dem einen immensen Anschub gegeben und ist Vorreiterin der heutigen Palliativmedizin.
Kommen wir zu diesem Finale, das Sie schon angesprochen haben. Kommen wir zu dem entscheidenden 50. Prozesstag. Das Gericht macht klar, dass Ihre Mandantin, also Frau Bach, mit hoher Wahrscheinlichkeit wegen Mordes verurteilt werden wird. Wie reagiert man da als Verteidiger auf diese drohende Höchststrafe?
Das Gericht hatte angekündigt, eine Art Zwischenbilanz zu ziehen. Es stand ja noch die Aufklärung diverser weiterer Fälle aus. Frau Dr. Bach, genau wie ich und auch mein Mitverteidiger Wegener, Gott hab ihn selig, er ist inzwischen verstorben, hören das, dass hier eine Verurteilung wegen Mordes in 2 Fällen in Betracht käme und sind genauso wie unsere Mandantin annähernd total schockiert. Ich hätte mir vorstellen können, einen rechtlichen Hinweis auf eine, wie Herr Nagel es vorhin sagte, fahrlässige Tötung. Das war mir vorstellbar, wegen der fehlenden Dokumentation, aber nicht eine Konstruktion, so nannte es ja dann auch Professor Dr. Schreiber, eine Konstruktion mit einem Mordmerkmal der Heimtücke. Das war für uns ein Moment, in dem wie uns die Füße weggezogen wurden. Ich habe sie gestützt dann noch bis in unser Zimmer, in dem wir uns damals immer aufhalten durften, in dem Sekretariat der Bibliothek des Anwaltsvereins. Und haben erstmal, sie hat geweint längere Zeit und war dieser Blick sozusagen und ihr Augenkontakt zu dem Vorsitzenden, sie, Sie konnte sich das nicht vorstellen. Sie war menschlich erschossen in der Sekunde und haben dann gesagt, wir treffen uns in 4 Tagen. Bei mir, das war dann wieder ein Sonntag in der Kanzlei. Und dort haben wir dann auch unser letztes Gespräch geführt.
Thomas, wie habt ihr das, wie hast du das aufgefasst? Wie seid ihr in der Redaktion damit umgegangen, als es auf einmal hieß, wir reden hier nicht mehr von fahrlässiger Tötung oder von Versehen, sondern hier geht es um Mord?
Also die Entscheidung der oder das Fazit der Schwurgerichtskammer, in 2 Fällen auf Mord zu erkennen, war für uns alle eine Überraschung. Angeklagt war Totschlag. Ich habe Jahre später mal den Richter noch mal drauf angesprochen, auf diese Entscheidung. Da hat er gesagt, er ist sich da 100% sicher, weil er zu der Zeit gerade eine Fortbildung bei der führenden Richterin in diesen Fragen beim Bundesgerichtshof gemacht hatte. Und da war er sich total sicher, in 2 Fällen auch auf Mord erkennen zu müssen, mit der Begründung, dass die beiden Patienten klar bei Bewusstsein und Verstand waren und man mit ihnen hätte die Dosierung und Verabreichung von Morphin und Diazepam besprechen können. Wie gesagt, für uns alle war das eine große Überraschung, dass die Kammer sozusagen der Anklage folgt, war mir nach dem Prozessverlauf relativ klar. Da hat man irgendwo ein Gefühl dafür, wie Richter, wie ein Gericht so fragt und worauf es hinausläuft. Dass es aber in 2 Fällen aus Totschlag sogar nochmal Mord wurde. Und wie gesagt, das war das Zwischenfazit nach 6 Fällen. 7 weitere Fälle waren noch gar nicht ausverhandelt. Das war eine sehr große Überraschung.
Herr Waldraff, Sie haben das gerade gesagt, Frau Bach war sehr erschüttert. Sie haben mit ihr gesprochen, Sie haben sie nochmal eingeladen, mit ihr zu reden. Dennoch, kurz darauf begeht Mechthild Bach Suizid. War das mit Hinblick auf den Prozessverlauf und auf die Persönlichkeit Ihrer Mandantin vielleicht sogar absehbar? Und hätte man sie davor schützen können und müssen?
Wir haben Sonntag, an Ihrem letzten Sonntag, circa 2 Stunden gesprochen. Sie hat, wie wir das immer gehandhabt haben, sie war nicht mehr von einem Freispruch ausgegangen. Aber sie wollte von mir wissen, jetzt mit diesen Hinweisen des Gerichts, Waldraff, wie läuft das weiter? A, können Sie mich wieder in Haft nehmen bei einer drohenden Verurteilung wegen Mordes? Im Nachhinein hätte die Justiz das heute sicher getan, schon im Gerichtssaal, als sie die Hinweise gegeben hat. Das konnte ich und musste ich bejahen. Zweitens, wie läuft es weiter? Den Rest hätte man vielleicht gar nicht verhandeln müssen, hätte man ohne Zutun einstellen können, die restlichen Fälle. Und wie lange dauert es mit einer Revision? Wir hätten sicher eine 500-600-seitige Revisionsschrift zu dem Zeitpunkt schon mit den abgelehnten Anträgen vorlegen können. Und was passiert dann, wenn die Revision beim Bundesgerichtshof durchgeht? Davon wäre ich ausgegangen, in dubio pro reo. Und dann, wie lange dauert es, bis ein neuer Prozess stattfindet? Und am Ende war ihr klar, ich werde in den nächsten Jahren weiterhin als Angeklagte in Prozesssälen sitzen, dazwischen mit langen Pausen. Ich werde meine Zulassung nicht zurückbekommen. Und der Rest von ihr, psychisch wie auch physisch, sie hatte zu dem Zeitpunkt nach diesen ganzen Jahren innerlich diesen Kampf zwar aufrechterhalten, sagte sie, ich schaffe das nicht mehr und ich will es auch nicht mehr. Ich bin am Ende. Und das sind Situationen, in denen ich auch als Mensch, der zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr nahe war, auch über die vielen Jahre wusste, was passiert. Und ich habe vor diesem Schritt, ich hätte es genauso getan. Ich hoffe, ich hätte da die Kraft gehabt, wie sie es hatte. Dass wir uns nicht wiedersehen, war mir klar, als wir uns trennten.
Thomas, als die Nachricht kam, Mechthild Bach hat Selbstmord begangen. Wie habt ihr das aufgefasst als Journalisten? Wie hast du das aufgefasst?
Naja, ich persönlich war da sehr erschüttert drüber. Ich hatte natürlich nicht diesen persönlichen Zugang wie Rechtsanwalt Waldraff zu ihr. Insofern habe ich das natürlich immer aus einer gewissen Distanz verfolgt. Das ist auch in meiner langjährigen Laufbahn, glaube ich, das erste Mal, dass ein Angeklagter, zumindest in so einem spektakulären Verfahren, Selbstmord verübt, Suizid. Es klingt jetzt sarkastisch, aber so ist es nicht gemeint. Es war der krönende Abschluss eines unglaublichen Verfahrens. Also in 80-90% das, was Rechtsanwalt Waldraff hier gesagt hat, würde ich ihm zustimmen. Ich glaube aber, dass Frau Bach eine sehr dominante Ärztin war, die sich keinen Rat eingeholt hat, die eben auch nicht mit Patienten und Angehörigen gesprochen hat und aus einer gewissen Selbstherrlichkeit, sicherlich resultierend aus ihrem Helfersyndrom und auch resultierend aus ihrer Familiengeschichte, dann dazu beigetragen hat, dass Menschen früher als nötig gestorben sind.
Wie ist dein Fazit zum Fall der Krebsärztin Mechthild Bach?
Das ist vielschichtig. Zum einen habe ich gemerkt, dass sich Ärzte und Juristen nicht verstehen, weil wenn ein Jurist fragt bei einer bestimmten Therapie, Diagnose, Medikation, was passiert dann? Dann sagen die Ärzte, es kann das passieren. Das sind Antworten, mit denen Juristen nichts anfangen können. Das andere ist, dass dieser Prozess nicht diese ethische Dimension wiedergespiegelt hat, die einfach bei Ärzten immer eine Rolle spielt, die es mit schwerkranken, sterbenskranken Menschen zu tun haben. Juristisch ist es so, dass jede Tat, die ein Leben auch nur um 10 Sekunden verkürzt, eine Straftat ist. Sagen Sie das mal einem Arzt, der auf einer Palliativstation oder auf einer Krebsstation arbeitet. Die müssen natürlich, um Leiden zu lindern, Schmerzen und Ängste zu nehmen, Therapien anwenden, die das Leben auch verkürzen. Und diese Dimension hatte der Prozess nie.
Thomas Nagel, Matthias Waldraff, herzlichen Dank, dass Sie beide heute über diesen Fall gesprochen haben, der für mich persönlich nach wie vor sehr, sehr schwierig ist. Und ja, das war auch schon wieder das Ende unserer Folge. Das war der Fall der Krebsärztin Dr. Mechthild Bach. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es hat Ihnen gefallen. Wenn dem so ist, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Wenn Sie Feedback haben, erreichen Sie uns über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook sowie über www.neuepresse.de und per E-Mail unter truecrime@neuepresse.de. Tschüss und auf Wiederhören.
Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd. Von Königsmark bis Hamann, von Hanebutt bis Düe, bei der neuen Tour durch die Innen- und Altstadt von Hannover lauschen Sie spannenden Hintergründen aus der Kriminalhistorie an den Originalschauplätzen. Was hat es mit einem Leichenfund in der Leine auf sich? Wo hat Hamann sein Unwesen getrieben? Und wo ist der Legende nach das Beutelager von Hanebutt? Antworten auf diese Fragen und noch vieles mehr erfahren Sie bei diesem Rundgang. Neben dem thematischen Schwerpunkt der historischen Verbrechen geben unsere Krimi-Guides auch viele Infos zu bekannten Sehenswürdigkeiten Hannovers. Alle Infos und Daten zum Rundgang gibt es unter www.visit-hannover.com/krimitour. Dort finden Sie auch alle weiteren Informationen, etwa zur geführten Fahrradtour, zu den Highlights der Stadt oder zum kulinarischen Stadtrundgang.
True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ist ein Podcast der Neuen Presse Hannover. Technische Realisation: Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer und Patrick Wehrhahn. Sprecher: Nicola Irmer und Martin Schubach. Musik: Ian Post. Produktion: Sonja Rolli. Redaktion und Regie: Rolf Rosenstock. Ein TVN Corporate Media Podcast 2022.